Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Nachrichten haben es gerade erwähnt, weiterhin verdienen Frauen im Durchschnitt weniger als Männer, so heute das Statistische Bundesamt mit Blick auf 2022. Pro Arbeitsstunde sind es 18% weniger. Bei vergleichbarer Qualifikation, Tätigkeit und Erwerbsbiografie ist der Unterschied nicht ganz so groß, aber auch da gibt es ihn noch. Was sind die Gründe und ändert sich da was? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus mit der Piraterie auf den Weltmeeren beschäftigen, die zwar aus den Schlagzeilen verschwunden, aber immer noch eine Bedrohung ist. Und neue BIP-Zahlen, Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt gab es heute auch für das vierte Quartal 2022. Auch das ein Thema. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Erwartet worden war eine Stagnation beim Wirtschaftswachstum in Deutschland im vierten Quartal, so die Prognose des Statistischen Bundesamtes. Ganz so ist es nicht gekommen bei der heutigen Veröffentlichung der ersten Schätzung, wie Lars Hofmann berichtet.
Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal des letzten Jahres leicht geschrumpft. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitgeteilt. Demnach ist die Wirtschaftsleistung von Oktober bis Dezember um 0,2% niedriger ausgefallen als im dritten Quartal. Ursprünglich hatten die Statistiker damit gerechnet, dass die Wirtschaft auf der Stelle tritt, nicht aber, dass sie schrumpft. Dass das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, leicht gesunken ist, liege vor allem daran, dass die privaten Haushalte weniger für ihren Konsum ausgegeben haben als in den Monaten davor. Der Rückgang im vierten Quartal wirkt sich auch auf das gesamte Jahr 2022 aus. Die Wirtschaft ist nach der Korrektur des Statistischen Bundesamtes nicht um 1,9%, sondern nur um 1,8% gewachsen.
Lars Hofmann und das BIP im vierten Quartal, soweit das Zahlenwerk. Wie haben die Anleger an der Börse darauf reagiert? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Wie also sieht es aus, Frau Holz? Was zeigt der Blick auf die Anzeigetafel und hängt das, was zu sehen ist, überhaupt mit dem BIP zusammen?
Ja, die Antwort ist, dass es damit zusammenhängt. Der DAX steht aktuell ein halbes Prozent tiefer bei 15.067 Punkten. Es sah hier aber schon mal etwas schlimmer aus. Der DAX ist sogar kurzzeitig unter die 15.000-Punkte-Marke gerutscht. Die Stimmung war von Anfang an gedrückt, doch kurz nach 10, als diese BIP-Daten veröffentlicht wurden, da ging es deutlich nach unten. Es war ja schließlich eine negative Überraschung. Anleger sind überhaupt vorsichtig, denn in dieser Woche geben alle großen Notenbanken ihre Zinsentscheidungen bekannt. Die Fed macht am Mittwoch den Anfang, dann folgen am Donnerstag die Bank of England und die Europäische Zentralbank. Die Zinsen werden weiter hochgehen, so viel steht schon fest. Höhere Zinsen, das könnte auch die Wirtschaft weiter belasten. Bei mir ist Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Schauen wir zunächst auf die BIP-Zahlen, Herr Krämer. Bei den vorläufigen Daten war ja noch von einer Stagnation die Rede, jetzt also eine Schrumpfung. Macht das überhaupt einen großen Unterschied?
Tja, eigentlich nicht. Das sind nur 0,2 Prozentpunkte. Auf der anderen Seite, vorher war es eben eine Stagnation, jetzt ein Rückgang. Das heißt, psychologisch macht schon einen Unterschied.
Zuletzt waren ja die Frühindikatoren ziemlich hoffnungsvoll. Die Rezession wurde quasi schon abgesagt. Trotzdem dieser Rückgang, woher rührt der?
Ja, wir haben ja noch keine konkreten, detaillierten Zahlen, aber die Statistiker haben schon mal geschrieben, dass der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal zurückgeht auf einen deutlichen Rückgang des privaten Verbrauchs, des Konsums. Und das überrascht ja auch nicht. Wir haben eine rekordhohe Inflation. Das unterminiert trotz staatlicher Hilfen die Kaufkraft der Menschen. Und das war wohl verantwortlich für den Rückgang der deutschen Wirtschaft im vierten Quartal.
Es droht ja angeblich keine schlimme Wirtschaftskrise, stand jetzt, aber dennoch ein Dämpfer. Wie wirkt sich das aus? Was bedeutet das konkret?
Ja, also ich erwarte auch, wie die meisten anderen auch, keine tiefe Rezession, sondern eher ja so etwas wie eine technische Rezession, vielleicht auch eine milde Rezession, dass das Bruttoinlandsprodukt noch vielleicht 2-3 Quartale etwas zurückgeht. Aber das wird sich nicht anfühlen wie eine echte Rezession, denn die Unternehmen leiden ja unter einem Mangel an Arbeitskräften. Und sie werden die Mitarbeiter nicht im großen Stil wie bei früheren Rezessionen entlassen. Und das ist doch eine ganz große Stabilität. Und von daher wird es sich nicht anfühlen wie eine Rezession, auch wenn die Wirtschaft noch 2-3 Quartale weiter etwas schrumpfen dürfte.
Aber dennoch ein Schrumpfen, das sagen Sie ja auch voraus, 0,5 Prozentpunkte Ihre Prognose. Also keine guten Nachrichten.
Ja, also es ist insofern natürlich viel, viel besser als noch im Sommer, wo ein Einbruch um 5 oder 4% befürchtet worden war. Aber ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, selbst so eine technische Rezession abzusagen. Denn es gibt ja doch das Thema der Geldpolitik. Überall in den westlichen Ländern mussten die Zentralbanken die Zinsen deutlich anheben. Und in der Regel führt das doch zu einer Abkühlung der Wirtschaft. Und denke ich, das ist der Hauptgrund, warum ich festhalte an diesem leichten Rückgang.
Kann es nicht noch schlimmer kommen, wenn die EZB die Inflation nicht in den Griff bekommt, die Energiepreise wieder steigen werden, im nächsten Winter vielleicht sogar doch ein Gasnotstand, ein Energienotstand droht?
Klar, also wenn es jetzt wieder erwarten käme im nächsten Winter zu einem Gasnotstand, dann bekommen wir eine tiefe Rezession. Allerdings haben wir doch deutliche Fortschritte hier gemacht, neue LNG-Terminals eröffnet. Also das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich.
Das hat ja auch bedeutet, dass man sich von Russland unabhängig gemacht hat. Jetzt von China der Kanzler, machen wir einen Sprung, ist gerade in Südamerika, eine große Reise, will profitieren von Rohstoffen in Chile, in Argentinien. Wie wichtig ist diese Reise?
Das ist sehr wichtig, denn die deutsche Wirtschaft, auch die mittelständischen Unternehmen hier, sind ja sehr, sehr stark in China engagiert. Gleichzeitig wissen Sie, dass China, welche Richtung es politisch driftet. Da ist ein Konflikt mit Taiwan. Und da fragt sich jeder, was passiert, wenn China dem Beispiel von Russland folgt und in ein paar Jahren vielleicht Taiwan angreift. Und da müssen die Unternehmen nach Alternativen suchen. Und da ist es sehr, sehr wichtig, wenn die Bundesregierung, die EU, jetzt dieses Freihandelsabkommen mit Mercosur endlich ratifiziert, dann gäbe es endlich ein wenig Alternativen zu dem großen Land China.
Fast 20 Jahre lang kämpft man um dieses Abkommen. Wird es jetzt kommen? Ist die Not daran sozusagen beteiligt?
2019 hat man sich geeinigt. Die Chancen stehen besser, dass es geht, aber einfach wird sowas nie.
Danke, das war Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, soweit also eine Einordnung zur Konjunktur in Deutschland und der Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von Rohstoffen. Angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt, was, Frau Holz, tut sich da beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Anleihen sind unter Druck. Die Umlaufrendite steigt um 3 Basispunkte auf 2,28% und Gold hat sich leicht verbilligt. Die Feinunze wird mit 1.926 Dollar gehandelt.
Sie hatten es bereits erwähnt, es ist die Woche der Notenbanken, der großen Notenbanken. Gibt es da im Vorfeld der Entscheidungen nennenswerte Bewegungen beim Euro?
Zumindest kleine Bewegungen in Erwartung eines größeren Zinsschritts in der Eurozone als in den USA, legt der Euro nämlich weiter zu. Der Euro kostet knapp 1,09 Dollar.
Die Commerzbank hat heute vorab erste Geschäftszahlen für 2022 vorgelegt und das mit einem Hintergedanken. Was ist der Grund und wie überhaupt steht die Bank da?
Die Bank will wieder in die erste Liga. In den DAX wurde ja vom Skandalkonzern Wirecard sozusagen aus dem Paradies verdrängt und hat sich deshalb schwer beeilt, denn die deutsche Börse entscheidet bald, wer dem wertvollsten DAX-Konzern Linde nachfolgen soll. Der verlässt den deutschen Aktienmarkt. Die Commerzbank sieht sich als würdige Nachfolger, denn die Bank hat 2 Jahre hintereinander schwarze Zahlen veröffentlicht. Das sehen die Regeln der deutschen Börse auch als Lehre aus dem Wirecard-Skandal vor. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verdiente die Commerzbank 3,37 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis lag mit 2 Milliarden Euro weit über dem Ergebnis aus 2021 und die Aktien klettern um 0,3%.
Der Medizintechnikhersteller Philips hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt, hatte was abgefärbt auf den Konkurrenten Siemens, also Siemens Healthineers.
Zumindest nicht positiv. Die Aktien von Siemens Healthineers geben um 0,8% nach, während Philips Aktien deutlich im Plus sind.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Bereits kurz nach dem Abitur rechnen Frauen für ihre spätere Berufslaufbahn
Danke.
Mit einem niedrigeren
Ciao.
Gehalt
Bis später.
Als Männer.
Ich habe ja noch eine heute.
Das
ne?
ist das Ergebnis einer Studie, an der unter anderem das DIW beteiligt war, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, und die im Herbst des vergangenen Jahres vorgelegt wurde. Ein Grund für die eigene Bewertung war, dass viele Frauen aufgrund erwarteter familiärer Verpflichtungen schon von vornherein mit weniger Einkommen rechnen. Männer erwarteten hingegen nicht, dass sie solche Kompromisse eingehen müssten. Fakt ist, ob mit oder ohne Abitur, Frauen verdienen weniger als Männer. Das zeigt erneut die heute veröffentlichte Erhebung des Statistischen Bundesamtes für 2022, die sich Brigitte Scholtes für uns genauer angeschaut hat.
18%, so hoch ist immer noch der Gender Pay Gap, also die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern. So hoch lagen die auch für 2021. 2006 war die Differenz noch bei 23%. Das berechnet das Statistische Bundesamt nach dem Stundenlohn. Und der lag im vergangenen Jahr für Frauen bei 20,05 Euro im Schnitt. Männer hingegen erhielten 24,36 Euro. Das sind die unbereinigten Zahlen. Zwei Drittel dieser Verdienstunterschiede erklären sich daraus, dass viele Frauen in schlechter bezahlten Berufen arbeiten und zudem immer noch häufiger in Teilzeit als Männer. Oft starteten Frauen und Männer nach der Ausbildung mit gleichen Voraussetzungen in den Job, sagt Yvonne Lott, Expertin für Geschlechterforschung beim WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Irgendwann kommt das erste Kind und dann fangen an, die Erwerbsverläufe von Männern und Frauen sich in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln, weil dann Frauen eben häufig ihre Arbeitszeit reduzieren müssen. Also es wird natürlich auch oft von ihnen erwartet, da kommen auch wieder Rollenbilder rein, die im Freundeskreis genauso wirkmächtig sind wie am Arbeitsplatz. Da haben wir Forschung zu gemacht. Aber es ist natürlich auch so, weil ihr Mann es eben nicht in dem Maße tut. Oder es ist klar, er bleibt in Vollzeit, hat vielleicht auch Jobs, wo dann gesagt wird, so nee, also hier in Teilzeit, das geht mal erstmal gar nicht.
Rechnet man diese Faktoren heraus, bleibt aber bei vergleichbaren Tätigkeiten und Qualifikationen immer noch ein Verdienstunterschied von etwa 7%, haben die Statistiker errechnet. Der Gender Pay Gap setzt sich dann auch im Alter fort. Deshalb müsse auch die Politik noch mehr tun, meint Yvonne Lott. Zum Beispiel endlich das Ehegattensplitting in der Besteuerung abschaffen, das Arbeitsanreize für Frauen vor allem bei großen Gehaltsunterschieden stark mindert.
Was auch kommen muss, ist eine Aufwertung der sozialen Dienstleistungen, also Pflege, Kita etc. Also wir haben alle begeistert in die Hände geklatscht in der Pandemie, gerade zu Beginn, wegen der aufopfernden Arbeit und der starken Arbeitsbelastung, die einfach auch die Pflegenden hinnehmen mussten. Aber das hat sich bisher eben nicht in entsprechend höhere Gehälter übersetzt.
Es sollte im Interesse der Unternehmen sein, diese Lücken zu schließen, meint Wirtschaftsexpertin Henrike von Platen. Sie hat das gemeinnützige Fair Pay Innovation Lab gegründet.
Wenn ich das nicht tue als Unternehmen, laufe ich heutzutage einerseits eben Gefahr, dass mich die Gesetze sowieso einholen, die europäische Richtlinie, die da kommt und. Also ich werde gezwungen, sowieso Dinge zu tun mit gesetzlichen Maßnahmen. Und die Beschäftigten, die wir gerne hätten in den Unternehmen, die Fachkräfte, die schauen ja auch. Und die möchten ja auch fair behandelt werden. Das heißt also, der große Vorteil von Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen und wirklich ihre Gaps ernsthaft schließen und zu einem fairen Entgeltsystem kommen, wo die Personen auch verstehen, wofür sie bezahlt werden, die bekommen mittlerweile dann auch einfach die besseren Beschäftigten.
Der Fachkräftemangel wird ja vor allem in Deutschland immer mehr zum Problem. Auch die Wirtschaftsweisen raten der Bundesregierung, die Rahmenbedingungen, etwa auch in der Kinderbetreuung, entsprechend zu verändern, damit mehr Frauen auch in Vollzeit erwerbstätig sein können. Doch die Politik agiere oft schwerfällig und langsam, meint Henrike von Platen.
Gesellschaft muss sich aber auch darüber Gedanken machen, was ihnen Berufe wert sind und wo man bereit ist, auch Geld für auszugeben. Und die Unternehmen, die haben es im Grunde genommen am einfachsten, ihre Gaps zu schließen. Deswegen fokussieren wir die auch, weil wir denken, da kriegt man einfach schnell Bewegung rein.
Henrike von Platen im Beitrag von Brigitte Scholtes zur weiterhin unterschiedlichen Bezahlung von Männern und Frauen. Noch vor ein paar Jahren waren Angriffe von Piraten auf Frachtschiffe häufig in den Schlagzeilen. Besatzungen wurden als Geiseln genommen, Öltanker entführt und für viel Geld wieder freigekauft. Das war so schlimm, dass Kriegsschiffe eingesetzt werden mussten, um für Schutz vor Piratenangriffen zu sorgen. Und diese Piraterie ist immer noch eine Bedrohung für den Welthandel. Allein im vergangenen Jahr gab es 115 Vorfälle, sodass IMB, das Internationale Schifffahrtsbüro, das das Piratenregister führt. Wo die Gefahr besonders groß ist und wie die Reedereien versuchen, sich zu schützen, diesen Fragen ist Axel Schröder nachgegangen.
Die Reedereien haben aufgerüstet. In Seegebieten, die für Piratenüberfälle bekannt sind, sind viele Schiffe für den Worst Case gut gewappnet.
Also ob es Elektrozäune, Stacheldraht ist oder auch sogar Wasserwerfer, irgendwelche Laser, akustische Waffen. Also das ist schon alles, was quasi nicht tödlich ist, aber doch schon durchaus abschreckend wirkt sozusagen und auch schmerzhaft sein kann für Angreifer.
Alexander Sandkamp ist im Kieler Institut für Weltwirtschaft zuständig für die Themen China und internationaler Handel. Zusammen mit zwei Co-Autoren hat Sandkamp untersucht, wie sehr Piraterie den globalen Schiffsverkehr noch immer beeinträchtigt. Die Zahl der Angriffe ist in den letzten Jahren immer weiter gesunken. Die meisten davon finden nicht mehr im Frühjahr besonders betroffenen Golf von Aden statt.
Mittlerweile hat sich das so ein bisschen verschoben. Also Westafrika ist mittlerweile ein großes Problem. Und nach wie vor, das war schon immer so, im Südostasien, Straße von Malakka, auch Südchinesisches Meer, das sind auch Regionen, wo wir eben sehr viel Piraterie sehen, aber das sind eben gleichzeitig auch die extrem wichtigen Schifffahrtsrouten, die man eigentlich gar nicht so wirklich umgehen kann. Deswegen ist das natürlich ein großes Problem eigentlich für alle Reedereien, die in dieser Region irgendwie Handel treiben.
Nach wie vor gäbe es zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle der Piraten, erklärt Irina Häsler vom Verband Deutscher Reeder.
Die Piraten sagen, uns geht es ausschließlich darum, Crewmitglieder als Geiseln zu nehmen, um dann Lösegeld zu erpressen. Oder es gibt das Geschäftsmodell, dass man sagt, man möchte wirklich an die Ladung ran, an Rohstoffe. Dann sind natürlich die Tanker und die Massengutfrachter eher im Visier der Piraten.
Über die Höhe der Lösegeldforderungen wird nur selten etwas bekannt. Die Reedereien wollen den Kriminellen keinen Anhaltspunkt geben, wie viel sie für die Befreiung von Geiseln zu zahlen bereit sind. 2009, nach der Entführung der 24-köpfigen Crew der Hansa Stavanger, zahlte die Hamburger Reederei Leonhardt und Blumenberg 2,75 Millionen Dollar, um die eigenen Leute frei zu bekommen. Den Rückgang an Vorfällen vor der somalischen Küste erklärt Irina Häsler vom Verband Deutscher Reeder auch mit der Mission Atalanta, also der Präsenz von Kriegsschiffen und schnellen Eingreiftruppen in der Region. Nach diesem Vorbild startete 2021 auch das sogenannte Combined Maritime Presence Programm der EU vor der westafrikanischen Küste.
Da hat die EU gesagt, okay, wir machen keine eigene Mission, aber wir bündeln die Assets der verschiedenen Mitgliedstaaten und es nehmen Italien, Portugal, Spanien, Frankreich und Dänemark teil mit verschiedenen Assets. Also das können Hubschrauber sein, das können Fregatten sein. Also jeder beteiligt sich da auf seine Art und Weise.
Neben der Aufrüstung an Bord und Marineschiffen als Begleitschutz behelfen sich die Reedereien auch mit einer ganz simplen, aber nicht ganz billigen Methode, sagt Alexander Sandkamp vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
Wir haben uns angeschaut, die Anzahl von Schiffspositionen in bestimmten Gebieten. Das kann man mit Satellitendaten machen und haben also gezeigt, dass tatsächlich Schiffe, also Regionen, in denen viele Piratenüberfälle stattfinden, meiden. Also tatsächlich umfahren Schiffe vermutlich diese Region.
Durch die Umwege steigen nicht nur die Treibstoffpreise pro Schiffspassage, es geht auch Zeit verloren.
Und Zeit ist Geld, das ist nicht nur so dahergesagt, sondern dass jeder Tag, den so ein Schiff quasi auf See ist, das kostet natürlich Geld.
Und genauso kostenintensiv ist ein anderes Manöver der Frachterbesatzungen, das es den Piraten möglichst schwer machen soll.
Die erhöhen gelegentlich ihre Geschwindigkeit, wenn sie also in Gebieten sind, die eben, in denen sehr viele Piratenangriffe stattfinden. Das ist einmal direkt, weil das die Entermanöver erschwert. Klar, ein schnelles Schiff ist schwerer zu entern als ein vor Anker liegendes Schiff. Und aber natürlich, weil es die Zeit verringert, die ich insgesamt in diesem gefährlichen Gebiet verbringen muss und damit natürlich das Risiko, dass ich angegriffen werde.
Aber auch bei schnellerer Fahrt steigen der Treibstoffverbrauch und damit wiederum die Kosten. Einige Reedereien wappnen sich dagegen auch mit ganz einfachen und kostengünstigen Maßnahmen gegen Überfälle. Sie heuern nicht teures Sicherheitspersonal an, sondern postieren Schaufensterpuppen mit umgehängten Gewehren an der Reling.
Axel Schröder über die Piraterie auf den Weltmeeren. Seit 2020 müssen nur noch wohlhabende, also sehr gut verdienende Menschen den Solidaritätszuschlag zahlen. Verstößt das nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz und ist der Soli überhaupt noch zeitgemäß, diese Fragen waren zu klären? Und was der Bundesfinanzhof dazu heute entschieden hat, Wolfram Schrag berichtet.
Schon in der ersten Minute der Verkündung war klar, dass der Solidaritätszuschlag vor dem 9. Senat des Bundesfinanzhofs in München Bestand hat. Gerichtspräsident Hans-Josef Tessling.
Wird im Namen des Volkes das folgende Urteil verkündet. Die Klage wird abgewiesen.
Und damit ist der Soli noch nicht verfassungswidrig. Das kann man schon ein wenig als Überraschung bezeichnen. Immerhin sind viele Steuerrechtsexperten der Ansicht, dass der Soli seit dem Ende des Solidarpaktes II verfassungswidrig ist. Nicht so der Bundesfinanzhof, wie dessen Sprecher Volker Pfirmann betont. Der Soli sei 1995 eingeführt worden, um die Lasten der Wiedervereinigung zu schultern.
Und der Hauptgrund für die heutige Entscheidung liegt darin, dass diese Kosten eben in den beiden Jahren 2020 und 2021 immer noch bestehen, im Bereich des Arbeitsmarkts und auch im Bereich der Rentenversicherung. Und solange dieser spezielle finanzielle Sonderbedarf besteht, kann auch noch der Solidaritätszuschlag erhoben werden.
Wie nämlich der BfH feststellt, eine Ergänzungsabgabe wie der Soli habe die Funktion, einen zusätzlichen Finanzbedarf des Bundes zu decken, auch wenn die übrigen Steuern nicht erhöht werden. Sie müsse auch nicht von vornherein befristet werden, zum Beispiel durch den Solidarpakt II. Diese Verbindung bestehe nicht. Damit wurde eines der zentralen Argumente der Kläger ausgehebelt, die damit gegen den Soli vor Gericht gezogen waren. Allerdings räumt der BfH ein, wenn sich die Verhältnisse maßgeblich ändern, könne dies auch Auswirkungen auf den Soli haben. Dasselbe gilt im Übrigen auch für den neuen Soli, der seit dem Jahr 2021 gilt und nur noch für 10% der Bevölkerung erhoben wird. Dabei handle es sich nicht, wie von den Klägern vermutet, um eine Reichensteuer. Vielmehr rechtfertige das Sozialstaatsprinzip eine solche Beschränkung auf die Leistungsfähigen, so Gerichtssprecher Pfirmann.
2021 müssen ja nur noch Bürgerinnen und Bürger mit höheren Einkünften den Solidaritätszuschlag rechtfertigen. Darin liegt aber kein Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung, denn eine Staffelung nach Einkommenshöhe ist durch sozialpolitische Gründe gerechtfertigt.
Mit Unverständnis und enttäuscht reagierten die Kläger.
Der Bundesfinanzhof zum Solidaritätszuschlag Wolfram Schrag berichtete. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema in den Wirtschaftskommentaren ist die Inflation.
Das Handelsblatt aus Düsseldorf sieht die Notenbanken vor einem Jahr der Bewährung. Am Mittwoch und Donnerstag müssen die Fed in den USA und die Europäische Zentralbank die Märkte noch einmal davon überzeugen, dass die Straffung der Geldpolitik noch nicht vorbei ist. Dass die Zinsen noch weiter steigen müssen, damit die Inflation nicht wieder außer Kontrolle gerät. Dass es zu früh ist, auf die große Wende zu spekulieren. Wenn ihnen das nicht gelingt, werden die Märkte vorausblickend das Ende der Straffung feiern. Und damit werden sich die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen und Investoren erleichtern. Und gerade das würde die Preise treiben. Es kommt also einmal mehr darauf an, dass die Notenbanken den richtigen Ton treffen, unterstreicht das Handelsblatt. Angesichts der hohen Inflation plädiert die Süddeutsche Zeitung dafür, die Besteuerung von Rentenerhöhungen zu korrigieren. Viele Rentner müssen in Anbetracht der Rekordinflation derzeit auf jeden Euro schauen. Die Energiepauschale von 300 Euro brachte da oft nur geringe Entlastung. Nach letzten Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund bezogen Männer, die 2021 mit mindestens 35 Versicherungsjahren in Rente gingen, nach Abzug der Sozialbeiträge im Bundesdurchschnitt monatlich 1.462 Euro. Frauen lediglich 1.101 Euro. Angesichts solcher Zahlen wäre die Bundesregierung gut beraten, die fragwürdige Besteuerung von Rentenerhöhungen kritisch zu überprüfen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschäftigt sich mit der Lage der deutschen Autohersteller. Der Weltmarkt für Elektroautos wird dynamischer als früher vorhergesagt. Bis 2030 könnte deren Produktion noch einmal 70% höher liegen. Das hat drastische Folgen für deutsche Hersteller. Die gehören dann womöglich nicht mehr zu den Pionieren des Marktes für E-Autos, sondern müssen sich anstrengen, dass sie in diesem Markt mitwachsen können. Denn die Versorgung mit Rohstoffen könnte knapp werden. Die Engpässe würden wohl nicht alle betreffen. Während sich etwa chinesische Hersteller auf heimische Vorkommen und chinesische Lieferverträge mit Afrika verlassen könnten, müssten deutsche Hersteller für die gleichen Rohstoffe zumindest mehr bezahlen. Damit ist 2030 nicht mehr selbstverständlich, dass sich deutsche Autokäufer zu 2/3 hochwertige Produkte deutscher Konzerne oder Marken kaufen können. Zum Ziel für 2030 von 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen ist noch nicht gesagt, wer diese Autos liefert. Die Bundesregierung bemüht sich zwar um Grundlagen für das E-Auto, doch der Weltmarkt sagt, es muss alles noch viel schneller gehen, notiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Und mit diesem Hinweis auf schwierige Zeiten für deutsche Autohersteller endete die Wirtschaftspresseschau. Um Subunternehmer bei Paketdiensten geht es gleich in der Sendung Deutschland heute. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.